Willkommen zu Stadt, Land, Fluss, dem Geografie-Podcast. Hallo zu Folge 3 von Stadt, Land, Fluss. Mein Name ist Ramon und ich begrüße euch zur letzten Folge des Jahres. Es freut mich sehr, dass es doch schon eine gute Handvoll Menschen gibt, die mir zuhören, wie ich versuche, geografische Prozesse zu erklären. Und ja, das ist nicht immer ganz einfach. Die ersten zwei Folgen waren ein wenig wie Schulbuchseiten, extrem kompakt und dicht an Informationen. Meist ist es aber so, dass man Podcasts ja nicht mit hundertprozentigem Fokus hört, sondern irgendetwas nebenbei macht. Daher ist auch mein Ziel für diese und die nächsten Folge, das Ganze etwas weniger dicht zu machen. Ich möchte aber dabei nicht oberflächlich werden, aber eventuell gelingt es mir ja, diese Informationen etwas besser zu strukturieren und zu vermitteln, so dass man auch folgen kann, wenn man nebenbei noch den Abwasch macht. Ob es gelingt, werden wir jetzt sehen. Doch bevor es losgeht, aber noch die Bitte, doch diesen Podcast zu unterstützen. Am einfachsten geht das, wenn ihr Stadt, Land, Fluss auf Blue Sky, Instagram oder YouTube folgt. Noch besser wäre es natürlich, auf Plattformen oder auch in Podcast-App eine positive Bewertung dazulassen. Und am allerbesten wäre es natürlich noch, diesen Podcast an einen Freund oder einer Freundin weiterzuempfehlen. Im Intro haben wir den Song «Welcome to Tramuntana» von Los Antunos Rojos gehört. Es ist eine Art Protestsong gegen die zunehmende touristische Kommerzialisierung der Sierra Tramuntana, einem Gebiet im Nordwesten von Mallorca. Und darum geht es auch heute. Dem Tourismus am Hand der Insel Mallorca. Bevor wir in das eigentliche Thema einsteigen, klären wir aber erstmal, wo wir uns diesmal befinden. Wie hoffentlich den meisten bewusst, ist Mallorca eine spanische Insel im Mittelmeer. Von unserer gesamten Erdoberfläche von 510 Millionen Quadratkilometer sind rund 70% mit Wasser bedeckt. Das Mittelmeer ist ein Teil dieses globalen Meeressystems, zugegeben nur ein kleiner Teil davon. Von den 360 Millionen Quadratkilometer Wasser gehören nur etwa 2,5 Millionen zum Mittelmeer. Auch die Wassermenge ist durch die mittlere Tiefe nicht besonders groß. Denn die mittlere Tiefe beträgt im Mittelmeer nur rund 1400 Meter, wobei es dann noch eine Ausnahme gibt, nämlich das Kalypso-Tief vor Griechenland, wo es eine Stelle gibt, die über 5000 Meter tief ist. Wenn wir uns das Mittelmeer weiter anschauen, dann gibt es die Straße von Gibraltar, also die Meerenge zwischen Spanien und Marokko, und das ist die einzige natürliche Verbindung zum globalen Meeressystem, in diesem Fall zum Atlantik. Über diese Meerenge findet auch ein Wasseraustausch mit dem Atlantik statt. Seit 1869 gibt es mit dem Suezkanal auch eine Verbindung im Südosten des Mittelmeeres. Durch den Suezkanal gelangt man ins Rote Meer und von dort an in den Indischen Ozean. Über die wirtschaftliche Bedeutung dieses Kanals erfahrt ihr dann vielleicht in einer anderen Folge mal mehr. Der Ausdruck Mittelmeer an sich ist aber eigentlich auch nur eine Sammelbezeichnung. Mittelmeere, vom Festland weitgehend umschlossene Nebenmeere der Ozean, unterschieden in interkontinentale und intrakontinentale Mittelmeere. Zum Beispiel das europäische Mittelmeer, das Schwarze Meer, das Rote Meer, aber auch der Arktische Ozean oder das australische Mittelmeer. Wir verwenden hier jetzt aber auch den Ausdruck Mittelmeer immer für das europäische Mittelmeer. Also ein intrakontinentales Mittelmeer, ein Meer, das praktisch vollständig von den Kontinenten, in diesem Fall Afrika, Asien und Europa, umschlossen ist. Ja, und in diesem Mittelmeer gibt es nun auch über 4.300 Inseln. Die größten sind Sizilien, Sardinien und Zypern. Auf Platz 7 mit knapp über 3.600 Quadratkilometer kommt dann Mallorca. Mallorca, Menorca, Ibiza und 20 weitere kleinere Inseln bilden zusammen die sogenannten Balearen. Entstanden ist diese Inselgruppe durch tektonische Plattenbewegungen. Ganz kurz gesagt, die afrikanische Platte bewegt sich in Richtung Europa und hat so vor rund 20 bis 30 Millionen Jahren diese Inseln herausgehoben. Wie erwähnt, ist Mallorca mit 3600 Quadratkilometern die größte der Baleareninseln. Diese 3640 Quadratkilometer entsprechen über 500.000 Fußballfelder. Oder auch zum Vergleich, das Saarland ist etwa 2570 Quadratkilometer groß oder den Kanton Waadt in der Schweiz 3210 Quadratkilometer. Im Gegensatz zum Saarland oder dem Kanton Waadt stieg die Bevölkerung Mallorcas in den letzten 75 Jahren jedoch um fast 100%. So, dass aktuell immerhin rund 650.000 Menschen auf dieser Insel leben. Ein Grund für diesen starken Bevölkerungswachstum ist sicherlich das schöne mediterrane Klima. Die Sommer sind zwar trocken und heiß, dafür sind die Winter etwas milder. Wenn es regnet, dann auch eher in den Wintermonaten. Der Niederschlag ist auf der Insel aber sehr unterschiedlich verteilt. Im Norden sind es rund 1400 mm, im Süden nur 400 mm Niederschlag pro Jahr. Ein Grund dafür ist das Gebirge im Norden der Inseln, eben die Sierra de Tramuntana. Diese verläuft entlang der Nordwestküste, ist bis zu 15 km breit und hat 54 Gipfel über 1000 Meter. Der höchste Berg ist da dabei der Puig Major mit 1445 Meter über Meer. Wie in Gebirgen oft üblich, sorgt dies dafür, dass im Norden mehr Regen fällt als im Flachland im südlichen Teil. Im Osten der Insel gibt es mit den Serres de Levant ein weiteres Gebirge. Das ist jedoch bei weitem nicht so hoch und hat gerade mal drei Gipfel über 500 Meter. Daneben gibt es noch eine kleinere weitere Erhebung außerhalb dieser beiden Gebirgsketten. Ansonsten wird die Insel von der zentralen Ebene, dem Pla de Mallorca, dominiert. Eine flache Landschaft ohne große Erhebungen. Sie macht einen Großteil des Inlands aus und wird stark landwirtschaftlich genutzt. Denn rund 70% der Inselfläche werden von der Landwirtschaft genutzt. Die wirtschaftliche Relevanz dieses Sektors ist jedoch überschaubar. Die Landwirtschaft macht lediglich 2,5% des Bruttoinlandesproduktes aus. Dies misst, wie viel Wert an Waren und Dienstleistungen in einem Land innerhalb eines Jahres produziert werden. Wenn wir an Mallorca denken, denken wir aber wohl zuerst an die Strände. Diese gibt es praktisch überall. Betrachtet man die Küste etwas genauer, fallen auch die verschiedenen Buchten auf. Und die wohl bekannteste ist die Bucht von Palma im Südwesten der Inseln. In dieser Bucht befindet sich auch der gleichnamige Hauptort der Inseln, nämlich Palma. Die Gründung der Ortschaft geht auf die römische Eroberung im Jahr 123 vor Christus zurück. Später war sie dann lange die Hauptstadt des Königreichs Mallorca. Heute ist sie das politische und wirtschaftliche Zentrum der Balearen. Die bereits erwähnte Bevölkerungsentwicklung sieht man hier besonders deutlich. Im Jahr 1910 lebten gerade mal 67.000 Menschen in Palma. 2009 bereits über 400.000. Fast die Hälfte der Bevölkerung Mallorcas lebt also in Palma. Ein wesentlicher Beitrag zu dieser Entwicklung kommt vom Tourismus. Der Tourismus bildet das Rückgrat der mallorquinischen Wirtschaft. Ein Hotspot dafür ist die Bucht von Palma. Insgesamt betrugen die Tourismuseinnahmen 2021 rund 6,1 Milliarden Euro, was wiederum 75% des Bruttoinlandproduktes entspricht. Also deutlich mehr als die der Landwirtschaft. Also, Mallorca ist die größte Insel der Balearen, welche südöstlich von Spanien im Mittelmeer liegen. Obwohl ein Großteil der Insel landwirtschaftlich genutzt wird, ist der größte Wirtschaftssektor der Tourismus, welcher auch zu einem starken Bevölkerungsanstieg in den letzten Jahrzehnten beigetragen hat. Einige fragen sich jetzt vielleicht, warum es hier nun eigentlich um Tourismus geht, da es ja ein Geografie-Podcast ist. Und die Antwort ist relativ einfach, weil Tourismus auch ein Teilgebiet der Geografie ist. Und daher nun ein kleiner kurzer Exkurs, was eigentlich Geografie so alles ist. Die Geografie behandelt räumliche Strukturen und Prozesse der Erde. Dabei geht es immer um natürliche Gegebenheiten, zum Beispiel Klima, Boden, Wasser, Vegetation und menschliche Aktivitäten. Zum Beispiel Siedlung, Wirtschaft, Verkehr. Und vor allem auch, wie diese beiden miteinander in Beziehung stehen. Daher gibt es auch zwei große Teilgebiete der Geografie, nämlich die physische Geografie und die Humangeografie. Die physische Geografie ist die Wissenschaft von den natürlichen Strukturen, Prozessen und Räumen der Erde. Hier betrachtet man also vor allem die Landschaftsformen und deren Dynamiken. Die physische Geografie kann man in weitere Teilgebiete gliedern. Zum Beispiel Geomorphologie, also die Formen und Prozesse der Erdoberfläche wie Gebirge, Täler, Küsten, Klimatologie und Meteorologie, also alles rund um Klima, Wetter, atmosphärische Prozesse, die Hydrologie, alles was mit dem Wasserkreislauf und Gewässer zu hat, die Glaziologie rund um Gletscher, Eis, Permafrost und dann gibt es noch viele weitere Teilgebiete. Die Humangeografie ist die gesellschaftswissenschaftliche Ausrichtung der Geografie. So wird die Humangeografie eher als Sozial- bzw. Gesellschaftswissenschaft, denn als Naturwissenschaft verstanden. Der Fokus liegt also darauf, wie Menschen in Gesellschaften leben, handeln und Räume gestalten. Die Humangeografie untersucht Kulturen, Gesellschaften und Wirtschaftssysteme, und zwar wie sie aufgebaut sind, also die Struktur, und wie sie sich verändern, die Dynamik. Typische Themen sind zum Beispiel Städteentwicklung, Bevölkerungsverteilung, Mobilität, Migration oder eben Tourismus. Etwas vereinfacht gesagt, unter physischen Geografie versteht man die natürlichen Prozesse der Erde, die auch einen Einfluss auf die Menschen haben. Die Humangeografie hingegen befasst sich mit den menschlichen Strukturen und Dynamiken, die wiederum einen Einfluss auf die Erde haben. Also, schauen wir uns mal das Thema Tourismus ganz allgemein aus einer humangeografischen Sicht an. Unter Tourismus versteht man allgemein erst einmal die Gesamtheit der Beziehungen und Erscheinungen aus Ortsveränderung und Aufenthalt zu einem bestimmten Zweck. Es geht also mehr oder weniger um alles, was damit zu tun hat, wenn ich jetzt mal nicht eine Woche bei mir zu Hause bin, sondern irgendwo in einer Berghütte in den Alpen verbringe oder auf einem Kreuzfahrtschiff durch die Karibik reise. So eine ganz eindeutige Definition gibt es aber auch hier nicht. Wir richten uns mal nach folgenden Kriterien, um von Tourismus zu sprechen. Erstens, es muss ein Ortswechsel stattfinden. Zweitens, der Zweck der Reise ist primär Erholung und Freizeit. Gewisse Definitionen schließen aber auch Geschäftsreisen wie Messebesuche mit ein oder religiöse Reisen wie Pilgerfahrten oder auch familiäre Besuche. Wir zählen diese alle mit. Ausgeschlossen aus unserer Definition sind somit Pendlerinnen, Armeeangehörige, Flüchtlinge und nomadisch lebende Menschen. Wichtig ist auch, dass die Aufenthaltsdauer kein Ausschlusskriterium ist. Ein Halbtagesausflug kann genauso zum Thema Tourismus gezählt werden wie eine viermonatige Backpacking-Tour durch Südostasien. Bevor wir uns den Tourismus auf Mallorca anschauen, eine ganz kurze historische Betrachtung des Tourismus. Wer das lieber etwas ausführlicher möchte, dem sei aber auch der Podcast «Geschichten aus der Geschichte» mit der Folge 308 empfohlen. Da geht es nämlich um die kurze Geschichte des Urlaubs und Reisens. Reisen als Zweck der Erholung oder auch um etwas Neues zu entdecken, war sehr lange einer sehr privilegierten Minderheit vorenthalten. Von der Antike bis mehr oder weniger zur industriellen Revolution im 19. Jahrhundert war Reisen vor allem anstrengend und teuer. Daher war es nur den Adligen oder zum Teil Menschen aus dem gehobenen Bürgertum, welche sowas wie Reisen machen konnten. Damals waren Reisen oft mit Bildungs- und Forschungszwecken verbunden. Eine andere Form des Reisens, welche es ebenso sehr lange gibt, sind natürlich Pilgerreisen. Einfache Erholungsreisen, so wie wir sie kennen, entwickelten sich dann erst relativ spät. Der erste Teil des 20. Jahrhunderts kann dann als Formierungsphase des Tourismus verstanden werden. Vor allem technische Entwicklungen und verbesserte Infrastruktur, wie zum Beispiel der Eisenbahnausbau, begünstigten das Reisen. Fabrikarbeit und Arbeitsgesetze regelten auch erstmals Arbeits- und Freizeit. Die massentouristische Expansionsphase wurde sicherlich auch aufgrund der Weltkriege etwas aufgehalten. Ab dem Jahr 1950 wurde aber Urlaub für die Menschen in Zentraleuropa immer selbstverständlicher. Zuerst Bahn- und Autoreisen und dann auch Flugreisen. Ebenso haben Auslandsreisen in dieser Zeit stark zugenommen. Die Reiseintensität beträgt schon nun über 60%. Also fast 2/3 der Bevölkerung unternahm mindestens eine Reise im Jahr. Urlaub diente nur klar der Erholung. Um die Jahrtausendwende stieg die Reiseintensität dann über 75% an. Neben dem eigentlichen Haupturlaub nahmen nun auch Kurzurlaube weiter zu. Es kam zu einer Individualisierung, Diversifizierung und Differenzierung. Reisen war nun Teil der eigenen Selbstverwirklichung. Lange herrschte im Tourismus auch eine Art Einbahnstraße des Reisens. Menschen aus Europa oder Nordamerika besuchten, in Anführungszeichen, exotische Länder in Südamerika oder Asien. Immer mehr wird dieses Schema aufgebrochen, vor allem durch das Wachstum der asiatischen Märkte. Der prozentuale Anteil an asiatischen Reisenden hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Das globale Reiseaufkommen stieg auch daher immer weiter und weiter an. Wir betrachten Urlaub und Reisen wohl meist aus einer persönlichen Perspektive. Es ist für uns Erholung oder vielleicht auch mal Abenteuer, aber meist eine Auszeit von unserem Alltag. Für viele Regionen ist der Tourismus aber auch ein wichtiger ökonomischer, also wirtschaftlicher Aspekt. Und aus dieser Perspektive ist der Tourismus nach wie vor ein Wachstumsmarkt. Mit Einnahmen aus Beherbergung, Bewirtschaftung, aber auch aus Kultur oder Verkehr hat er viele Wertschöpfungseffekte. Damit verbunden ist meist auch eine Entstehung von neuen Arbeitsplätzen. Wobei es hier gilt, sehr vorsichtig zu sein. Oft ist es nicht einfach so, dass nur neue Arbeitsplätze entstehen, sondern dass es eher zu einem Strukturwandel im Arbeitsmarkt kommt. Gewisse Industrien gehen zum Beispiel aufgrund des Tourismus zurück und gleichzeitig entstehen da neue, andere Arbeitsstellen. Ein Vorteil von diesem Wirtschaftszweig ist es, dass dieser relativ krisenfest ist. Nach Terroranschlägen wie zum Beispiel in Luxor 1997 oder Sharm el-Sheikh 2005 in Ägypten, auf Bali 2002 oder in Sousse in Tunesien 2015 kam es jeweils nur zu einem ganz kleinen Rückgang der Anzahl Hotelübernachtungen. Das Gleiche gilt auch bei Naturkatastrophen. Egal ob nach dem Tsunami 2004 in Südostasien oder dem verheerenden Erdbeben in Kathmandu 2015, wo beides Mal unzählige Menschen gestorben sind, oder auch nach den starken Waldbränden 2023 auf Rhodos in Griechenland, der Tourismus erholte sich davon sehr schnell wieder. Bei größeren Finanzkrisen wie zum Beispiel 2009 oder der Corona-Pandemie kam es natürlich zu kurzzeitigen und regional teilweise auch größeren Einbrüchen. Es folgte aber auch jeweils wieder ein raschen Aufschwung. Auch die einheimische Bevölkerung kann von Tourismusentwicklung profitieren. In touristischen Regionen findet meist auch eine starke Infrastrukturentwicklung statt. Straßen oder Schienen werden gebaut, Sportanlagen und kulturelle Einrichtungen stehen und es kann sich eine größere und vielseitige Gastronomie entwickeln. Tourismus, also alles wunderbar? Naja, die positiven ökonomischen Aspekte sind fast immer auch mit negativen, vor allem ökologischen Aspekten verbunden. Verschmutzung, Zersiedelung, Überfremdung, Gefährdung von Naturräumen, das sind nur einige Gefahren. Zum Teil wird zwar auch versucht, Tourismus auch als Potenzial zu sehen, um Menschen für die Umwelt, die Landschaftspflege oder Biodiversität zu sensibilisieren. Die negativen Folgen für die Umwelt sind aber aktuell an den meisten Orten doch noch deutlich größer. Und wie schon erwähnt, kommt es bei einem touristischen Aufschwung auch meist zu einer Veränderung der Beschäftigungsstruktur. Die Menschen vor Ort werden mehr oder weniger gezwungen, sich auf diese neue wirtschaftliche Situation, also auch den neuen Arbeitsplätzen, anzupassen. Damit hergehend ist meist auch eine Zunahme von Saisonarbeit und eine Abnahme der Lebens- und Wohnqualität der lokalen Bevölkerung. Durch die Anpassung an den Tourismus kann es auch eine Veränderung oder den Verlust von lokalen Eigenheiten kommen. Tourismus bietet aber auch genau die Chance zur Wiederbelebung von alten Bräuchen und die Möglichkeit, neue Werte oder Ansichten für sich zu entdecken. So, jetzt wird es aber Zeit, dass wir uns das anhand von Mallorca etwas genauer anschauen. Tourismus kann also Positives und Negatives mit sich bringen. Daher möchte ich jetzt zuerst mal anschauen, wie sich der Tourismus auf der Insel Mallorca eigentlich so entwickelt hat. Spanien gehört zu den Top-Tourismusdestinationen weltweit. Im Jahr 2016 lagen sie auf Platz 3 mit weltweit 75,6 Millionen Touristinnen. Die Balearen, also die gesamte Inselgruppe mit Mallorca, Menorca, Ibiza und so weiter, ist eines der führenden spanischen Tourismusgebiete. Und innerhalb der Balearen entfallen wiederum mehr als 70% der Flugankünfte auf die Insel Mallorca. Die meisten Touristinnen, welche mit dem Flugzeug auf der Insel landen, sind Deutsche. Diese alleine sorgen schon für 4,5 Millionen Besucherinnen. Am zweithäufigsten besuchen dann Festlandspanier die Insel. Neben dem Flugverkehr ist Mallorca aber auch ein wichtiger Anlaufhafen für Mittelmeerkreuzfahrten. So kommen jährlich 1,7 Millionen Passagiere mit dem Schiff auf die Baleareninseln. Daher erstaunt es auch nicht, dass der Hafen in Palma zu den größten Kreuzfahrthäfen Europas zählt. All die Touristinnen lassen natürlich auch ein bisschen Geld auf der Insel liegen. Egal ob für Hotels, Restaurants oder Ausflüge. So generierte Mallorca über 16 Milliarden Euro aus dem Tourismussektor. Wie wichtig der Tourismus für die Insel ist, zeigt sich auch an diesen Zahlen. Der Tourismus macht rund 75% der Einnahmen der Insel aus. Obwohl fast drei Viertel der Insel, wie gesagt, landwirtschaftlich genutzt werden. Besonders beliebt ist Mallorca bei den Gästen natürlich im Sommer. Durchschnittlich 25 Grad, kaum Regen und eine Sonnendauer von über 10 Stunden pro Tag. In dieser Zeit sind die Hotels in Mallorca dann auch zu gut 90% ausgelastet. Das führt dazu, dass in dieser Zeit rund 150.000 Saisonarbeiterinnen beschäftigt sind. Wie kam es eigentlich dazu, dass die Menschenmassen nun ausgerechnet auf diese Mittelmeerinsel pilgern? Die umfassende touristische Erschließung begann auf Mallorca in den 1960er Jahren. Die BesucherInnenzahlen stiegen von 360.000 Ankünften im Jahr 1960 auf schon 3,8 Millionen im Jahr 1990. Das ist eine unglaubliche Zunahme von 950%. Gründe waren einerseits ein allgemeiner wirtschaftlicher Aufschwung in dieser Zeit, aber auch die Etablierung von Charterflügen auf die Insel. Spanien und Mallorca selber investierten aber auch viel in dieser Zeit. Der Flughafen wurde aufgebaut, es gab Infrastrukturprogramme und immer mehr Hotels entstanden. In den 1990er kam es dann auch zu einem sogenannten Urban Sprawl. Damit meint man die landschaftsverbrauchende Zersiedelung des Stadt-Umland-Bereichs, zumeist unkontrolliertes, großflächig sich in den ländlichen Raum ausbreitenden Wachstum von Verdichtungsräumen im Zuge der Suburbanisierung und einer starken Zuwanderung. Der Wohnungsbau und der Immobilienbereich machte zwischen 1993 und 2011 die Hälfte aller Auslandsinvestitionen aus. Rund 55% der Baugenehmigungen werden für Wohnbauungen erteilt. Also nicht nur die Hotels, sondern auch der normale Wohnungsbau stieg stark an. Insbesondere der Hauptort Palma de Mallorca wuchs in dieser Zeit rasant. Von 90.000 Einwohnerinnen im Jahr 1930 wuchs die Stadt auf 300.000 im Jahr 1990 und liegt inzwischen schon bei über 400.000 Einwohnerinnen. Die Einwohnerinnen der gesamten Insel ist in dieser Zeit von rund 300.000 auf fast 1 Million gestiegen. Die Touristinnenzahl stieg dann weiter an. 1990 waren es rund 4 Millionen, 10 Jahre später bereits 8 Millionen und aktuell sind es, wie es gesagt, rund 13 Millionen Touristinnen pro Jahr. Tourismus auf Mallorca steht also beispielhaft für den Massentourismus. Was kann man aber unter diesem Begriff nun genau verstehen? In einer Definition von Spektrumwissenschaft steht Folgendes. Massentourismus bezeichnet eine Form des Tourismus, bei der in hoher Zahl TouristInnen zur gleichen Zeit an denselben Zielen reisen. Diese Entwicklung begann vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg und hat sowohl ökologische als auch gesellschaftliche Auswirkungen. Meist auch negativ besetzter Begriff zur Veranschaulichung des Tourismus als Massenerscheinung und den damit verbundenen Auswirkungen einschließlich der Verhaltensweisen von TouristInnen. Unter Massentourismus versteht man also nicht alleine, dass viele Menschen am gleichen Ort Urlaub machen, sondern auch die damit zusammenhängenden Auswirkungen und Folgen. Und zu diesen Folgen kommen wir auch gleich. Neben dieser allgemeinen Form von Tourismus finden wir auf Mallorca auch noch Spezialformen davon oder Teilgebiete des Massentourismus. Wie in diesem Fall der nautische Tourismus. Darunter fallen im Beispiel Mallorca natürlich vor allem die Kreuzfahrten. Kreuzfahrten ist kein neues Konzept. Technischer Fortschritt hat den Kreuzfahrtschiffen zu einem immensen Boom verholfen. 1970 gab es gerade mal rund 500.000 KreuzfahrttouristInnen. 2009 waren es schon 13 Millionen. Allein zwischen 1996 und 2002 gab es dann eine Zunahme von 70%. 2024 waren es dann schon fast 34 Millionen Menschen, die auf Kreuzfahrtschiffen Urlaub machten. Auf Platz 1 der Kreuzfahrtregion liegt die Karibik, wo fast 15 Millionen Menschen davon unterwegs waren. Auf Platz 2 folgte dann schon das Mittelmeer mit rund 5,77 Millionen KreuzfahrturlauberInnen. Und davon waren wiederum rund ein Drittel auf Spanien zurückzuführen. Auf Mallorca waren Kreuzfahrten schon immer ein wichtiger Bestandteil des Tourismus. Dies bereits ab den 1920er Jahren. Und natürlich nahm auch hier die Anzahl KreuzfahrttouristInnen immer weiter zu. 2019 war dann das absolute Rekordjahr mit 820 Schiffen und 2,2 Millionen Passagiere, welche so die Insel besuchten. Wie bereits erwähnt, liegt die aktuelle Zahl hier bei 1,8 Millionen PassagierInnen. Vor allem der Rückgang durch die Corona-Pandemie konnte hier noch nicht ausgeglichen werden. Neben den Kreuzfahrtgästen und den typischen Hotelurlauberinnen ist ein weiterer wichtiger Bereich der Residenzialtourismus und die Zweitwohnsitze. Also Menschen, welche auf Mallorca ein Ferienhaus haben und so einen Teil des Jahres auf der Insel verbringen und einen anderen Teil anderswo. Auch dieses Konzept wurde durch die Regierung der Balearen spätestens ab den 1970er Jahren aktiv gefördert. Die Regierung verfolgte das Ziel, den wirtschaftlichen Aufschwung zu bestärken, insbesondere durch neue Aufträge der Baubranche, aber dann auch durch Zusatzleistungen im Dienstleistungssektor. Dies trug viel zum erwähnten Baumboom und den Urban Sprawl bei. Der Anteil von Zweitwohnsitzen beträgt inzwischen 30% aller Wohnsitze auf Mallorca. Besonders hoch ist dieser in Gemeinden wie Andratx, wo der Anteil fast 150% beträgt, und auch in Galvia ist es immer noch über 100% mehr, als es Erstwohnsitze gibt. Dies zeigt sich dann auch in einem hohen Anteil von ausländischen Einwohnerinnen in diesen Gemeinden. Diese beträgen 46 bzw. 59%. Aber es leben nicht nur immer mehr Ausländerinnen auf der Insel, auch die EigentümerInnen sind immer weniger die SpanierInnen selbst. Gemäß einer Studie der Universität der Balearen gehören bereits über 20% der Flächen Mallorcas in ausländischen EigentümerInnen. Auf der Insel gibt es auch noch weitere Angebote, welche eher in den Bereich Individualtourismus, Luxustourismus oder Sporttourismus gehören. Aber diese spielen insgesamt eher eine untergeordnete Rolle. Lohnt sich jetzt dieser Tourismus für die Inseln und deren Anwohnerinnen? Da gehen die Meinungen aber sicherlich auseinander. Für mich wird es da jetzt aber auch mal Zeit, den Fokus etwas mehr auf die Folgen des Massentourismus auf Mallorca zu lenken. Und ein zentraler Punkt hier sind sicherlich die darauf entstehenden Umweltprobleme auf der Insel. Ein Punkt habe ich schon angesprochen. Das ist die Zersiedelung und damit auch der zunehmende Flächenverbrauch. Durch den Urban Sprawl kam es so auch zur Abholzung von Kiefernwäldern. Auch ehemalige Agrarflächen wurden teilweise verbaut. Da immer mehr Menschen auf der Insel sind, vor allem in den Hochsaison, wird aber auch immer mehr Energie verbraucht. 60-70% des benötigten Stroms wird durch Gas und Öl hergestellt. Dazu ist die Insel auch auf Stromimporte vom Festland angewiesen. Erneuerbare Energiequellen spielen auf der Insel leider noch keine große Rolle. Die zunehmende Bevölkerungsanzahl, aber auch vor allem auch die steigenden TouristInnenzahlen führen natürlich auch zu einer starken erhöhten Abfallmenge. Alleine zwischen 1990 und dem Jahr 2000 stiegen die jährliche Abfallmenge um über 65%. Dazu kommt noch die stärkere Verschmutzung der Küsten durch eine immer intensivere Nutzung. Rund 80% des sogenannten maritimen Mülls ist landbasiert. Das heisst, dieser entsteht durch Tourismus oder der Lokalindustrie. Die anderen 20% entstehen auf dem Wasser selbst, durch Fischerei, Aquakulturen oder der Schifffahrt. Gemäß einer Studie aus dem Jahr 2007 waren die gefundenen Hauptabfälle Zigarrenstummel, Batterien und Plastikbruchstücke. Dazu kamen dann noch Hygiene- und Medizinprodukte. Es wurde eine klare Zunahme von Plastikabfällen an der Wasseroberfläche in Küstennah in den letzten Jahren nachgewiesen. Vor allem bei der Wasserverschmutzung wurde der marine Tourismus als klarer Hauptverursacher genannt. Dabei ging es um die Kreuzfahrtindustrie, aber auch um die zunehmende Anzahl von Yachten in den Buchten der Häfen. Immer mehr Luxusjachten sind auf den Balearen stationiert. Der extreme Treibstoffverbrauch von mehreren 1'000 bis 10'000 Litern pro Tag führt zu enormen Emissionen. Dazu kommt, dass Yachten auch immer wieder das marine Leben und vor allem die Unterwasserpflanzen zerstört. Oft denken wir ja dann, ja, ach, das bisschen Neptungras, was macht das schon aus? Meist sind es aber genau solche Pflanzen, welche eine zentrale Rolle im lokalen Ökosystem haben. Das Neptungras filtert das Wasser nicht nur und macht es klarer, sondern ist auch ein wichtiger Lebensraum für viele Tiere. Neptungras ist dabei auch einer der besten CO2-Speicher, den wir haben. Ein Hektar Neptunwiese kann bis zu 1000 Tonnen CO2 über Jahrhunderte bis Jahrtausende speichern. Die gleiche Fläche Regenwald schafft dabei gerade mal nur 200 bis 300 Tonnen CO2. Das Neptungras ist also rund 5-mal effizienter als ein Regenwald. In den letzten 50 Jahren ist der Bestand auf den Balearen jedoch leider um 34% zurückgegangen. Es sind halt oft die eher unscheinbaren Dinge, welche dann doch eine größere Wirkung auf unser Klima haben. Auch indirekt sorgt der Tourismus für mehr Schiffverkehr, Emissionen und Müll. Die Geschäfte, Restaurants und Hotels in Tourismusgebieten müssen sich auch immer etwas der Nachfrage der Gäste anpassen. Es entsteht so eine ganz neue Güternachfrage und wegen dieser Anpassung, zum Beispiel an deutsche oder englische Produkte, sind immer mehr Importgüter notwendig. Diese Transportwege führen dann, wie erwähnt, zu einer Zunahme von Schiffsverkehr, Emissionen und Müll. Eines der größten Probleme von Mallorca ist aber die Wasserknappheit. Diese ist jetzt nicht ausschließlich durch den Tourismus entstanden, sondern auch von den klimatischen und geografischen Bedingungen abhängig. Die natürlichen Voraussetzungen sind schon mal nicht ideal, da Mallorca keine permanente Flüsse oder Seen hat. Da die Insel sehr kalkhaltig ist, ist der Boden auch sehr wasserdurchlässig. Das Oberflächenwasser sinkt so schnell ab oder verdunstet aufgrund der klimatischen Bedingungen. Daher ist die Wasserknappheit auch vor allem ein saisonales Problem im Sommer. Da gibt es besonders viele heiße und trockene Tage, Niederschläge sind aber ganzjährig selten und wenn, dann fallen sie halt doch eher in den Wintermonaten. 70% aller Niederschläge fallen an weniger als 20 Tagen im Jahr. Und als Vergleich, im Süden der Insel fallen durchschnittlich lediglich 450 mm pro Jahr, während es zum Beispiel in Zürich über 1000 mm Niederschlag sind. Nicht nur, dass im Sommer am wenigsten Wasser verfügbar ist, natürlich sind auch gerade dann die meisten TouristInnen auf der Insel. Der Tourismus alleine verbraucht auf Mallorca ca. 40 Millionen Kubikmeter Wasser. Das ist rund ein Drittel des Gesamtverbrauchs. Pro Übernachtung gibt sich daraus ungefähr 400 bis 500 Liter, welche eine Person verbraucht. Dabei lassen sich aber auch extreme Unterschiede zwischen der lokalen Bevölkerung und der UrlauberInnen nachweisen. TouristInnen verbrauchen rund dreimal so viel Wasser wie die MallorquinerInnen selber. In starken Tourismusgemeinden wie Alsudia und Galvia liegt der Wasserverbrauch sogar bei über 700 Liter pro Tag und Kopf. Stark ins Gewicht fallen da die ResidentialtouristInnen mit ihren Ferienwohnungen. Die Gärten und Pools sorgen für diesen starken Wasserverbrauch. Und Pools gibt es einige auf Mallorca, nämlich rund 200'000. Zur Entspannung kann man dann ja aber gut etwas golfen gehen. Die rund 23 Golfplätze verbrauchen ja nur 2'000 Kubikmeter Wasser am Tag oder, wenn man das in Liter haben möchte, wären das 200 Millionen Liter Wasser. Nochmals zur Einordnung. Wir in unserem Alltag sind sonst irgendwo bei 120 bis 150 Liter Wasserverbrauch. Die Insel hat also insbesondere im Sommer einen immensen Wasserbedarf, jedoch keine Flüsse oder Seen. Das heißt, dass auf der Insel eigentlich nur eine einzige Ressource gibt, nämlich das Grundwasser. Der zunehmende Wasserbedarf führt somit zu einem wachsenden Druck auf das Grundwasser. Dem wurde mit neuen Bohrtechniken und Pumpen versucht, entgegenzuwirken. Dies führt wiederum zu einer noch stärkeren Beanspruchung und zum Teil auch zu einer Übernutzung des Grundwassers. Bei einer anhaltenden Übernutzung kann dies zur Erschöpfung und Versalzung führen. Bei einem zu tiefen Absinken des Süßwassers erhöht sich die Chance, dass Meerwasser in das Grundwasser eintritt. Folge wäre dann, dass das Wasser weder für die Landwirtschaft noch für die Trinkwasserversorgung genutzt werden könnte. Natürlich sollte auch das verwendete und genutzte Wasser gereinigt werden. Bis in den 1970er Jahren gelang ein Großteil des Abwassers ungeklärt ins Meer. Die heutigen Kläranlagen kommen auch immer wieder an ihre Grenzen. Vor allem im Sommer bleibt also die Gefahr, dass das Abwasser ungereinigt ins Mittelmeer geleitet werden muss. Die Auswirkungen des Tourismus auf die Natur sind relativ naheliegend. Das ist aber leider noch nicht alles. Ein rasanter Anstieg des Massentourismus hat auch immer soziokulturelle Auswirkungen, also auf das ganz normale Leben der Menschen vor Ort. Tourismus bietet natürlich für viele Menschen viele Chancen auf Arbeitsplätze. Die Anpassung an die Bedürfnisse der Besucherinnen führt aber auch zu einem Verschwinden von lokalen Eigenheiten oder der regionalen Kultur. Daher kann dies auch immer wieder zu Spannungen bei den BewohnerInnen führen, wenn diese ein Gefühl der Überfremdung haben. Dazu kommt auch, dass zwar oft Arbeitsplätze geschaffen werden, aber meist in den Niedriglohnsektoren und dazu handelt es sich dabei auch noch um Saisonstellen, so dass unklar ist, wie man zum Beispiel im Winter das Einkommen sichern kann. Der Anstieg von Ferienwohnungen führt zudem auch meist zu einem Anstieg der Mieten. Wie in vielen anderen Städten spielt auch hier die Plattform Airbnb eine Rolle. Dadurch werden Wohnungen dem regulären Wohnungsmarkt entzogen und zu weiteren Ferienappartements. Für die Besitzerin mag sich das finanziell vielleicht lohnen, für die Gegenseite wird so das Wohnungsangebot knapper und zum Teil Mieten eben auch höher. Mallorca und andere Regionen versuchen diesen Markt stärker zu regulieren. Airbnb löschte diesen Herbst 2300 Annoncen, da diese keine der neuen obligatorischen Registriernummern hatten. Nicht alle InselbewohnerInnen sind daher glücklich mit der Entwicklung des Tourismus. Die wenigsten kritisieren den Tourismus dabei an sich. Vielmehr geht es um die Geschwindigkeit, wie sich der Massentourismus entwickelt hat und welche Dimensionen er angenommen hat. In vielen Tourismushochburgen wie Venedig, Barcelona oder eben auch auf Mallorca kam es in den letzten Jahren so immer wieder zu großen Protestaktionen. Dabei gibt es verschiedene lokale und regionale Gruppen und Projekte. Die Plattform Menis Turisme, Mes Vida, also weniger Tourismus, mehr Leben, bietet dabei einen guten Überblick zu den Protesten auf Mallorca. Aus ihrem diesjährigen Manifest möchte ich ein paar Sätze vorlesen. Das Tourismusmodell, sei es Massentourismus oder Luxus, erstickt uns Jahr für Jahr, raubt Wohnressourcen, zerstört Land, beutet die Arbeiterinnenklasse aus, trägt zur Klimakrise bei und zerstört Gemeinschaften. Das Tourismusmodell verarmt uns und führt uns in den Kollaps. Das BIP pro Kopf stagniert seit 25 Jahren, während die Lebenshaltungskosten, insbesondere für Wohnraum, nur steigen. Wir wollen hier eine Zukunft haben. Wir wollen uns eine Zukunft an dem Ort vorstellen, wo wir aufgewachsen sind. Wir wollen groß werden in den Vierteln oder Dorf, in dem unsere Großeltern lebten. Wir wollen uns unabhängig machen können, wenn es an der Zeit ist, eine Wohnung zu kaufen und zu mieten und unter würdigen Bedingungen zu arbeiten. Weniger Tourismus bedeutet mehr Leben. Neben dem Gefühl der Überfremdung und den konkreten Sorgen und Problemen aus dem Alltag geht es bei den organisierten Projekten aber meist auch noch um mehr. Sie solidarisieren sich mit den prekär beschäftigten Gastroangestellten oder auch den Lehrpersonen, welche nicht mehr katalanisch unterrichten sollen. Auch wenn es für mich nicht wirklich herauszufinden war, ob und wie diese Proteste auf Mallorca schon Wirkung gezeigt haben, war es für mich wichtig, diese zumindest zu erwähnen. Und wir als potenzielle BesucherInnen sollten ihnen auch etwas Gehör geben. So, langsam habe ich wieder genug gesprochen und es wird Zeit für ein kleines Fazit. Erstens, ganz wichtig, Geografie ist weit mehr als nur Städte, Länder, Flüsse. In der Geografie geht es immer um die Wechselwirkung von der Erde und den Menschen. Tourismus ist da ein wundervolles Beispiel. Meist aufgrund von natürlichen Gegebenheiten bilden sich in gewissen Regionen Tourismusdestinationen. Der Tourismus, also die BesucherInnen, haben wiederum Einfluss auf die Natur vor Ort. Und Mallorca ist nur ein Beispiel, wenn es um das Thema Massentourismus geht. Egal ob in Phuket, Cancun oder Zermatt. Die Vorgänge ähneln sich meist stark. Der Tourismus ist in diesen Regionen meist der zentrale Hauptwirtschaftsfaktor. Die Gemeinden profitieren dabei stark von den hohen Steuereinnahmen der Geschäfte. Diese sorgen auch für viele Arbeitsplätze. Dabei wird aber meist etwas verschwiegen, dass ein Großteil dieser Arbeitsplätze eher Niedriglohnjobs sind und vielerorts zudem sehr saisonabhängig sind. Die Bevölkerung kann von Infrastrukturprojekten wie bessere Verkehrsanbindungen profitieren. Gleichzeitig kann der Massentourismus aber auch zum Verschwinden von lokalen Eigenheiten beitragen. Eines der größten Probleme sind aber meist die Auswirkungen auf die Natur. Massentourismus und Nachhaltigkeit verträgt sich halt nur bedingt. In Mallorca zeigt sich dies vor allem bei der Verschmutzung des Meeres oder der mangelnden Wasserversorgung im Sommer. Dies sowie die Auswirkungen auf die Mietpreise sorgen an vielen Orten für Protesten. Auf Mallorca versucht da die Kampagne Menys Turisme, Més Vidas die Anliegen der Bevölkerung mehr sichtbar zu machen. Eine einfache Lösung gibt es aber auch hier nicht. Tourismusdestinationen haben nun mal einfach den Vorteil, dass da auch viele Menschen an einem Ort Urlaub machen können, was um einiges auch effektiver ist, als wenn wir alle als Individualreisende durch die Welt ziehen würden. Und da die Anzahl der weltweiten TouristInnen auch noch weiter steigt, sollten wir uns gut überlegen, was wir machen können, dass auch beliebte Reiseziele noch einen Rest ihres Ursprungs erhalten können und auch immer einen Platz für die lokalen AnwohnerInnen hat. Ja, und auch zu diesem Thema gibt es natürlich noch viele Möglichkeiten, sich selber zu vertiefen. Und schon fast zur Tradition geworden ist, ist es natürlich, dass ich euch ein Arte-Video dazu empfehle. Dieses Mal wäre es das Video «Wohnungskrise auf Mallorca». Das findet ihr auf YouTube und es zeigt, wie immer mehr Einheimischen aus ihren Vierteln verdrängt werden. Ebenso auf YouTube findet ihr ein Video von ZDF heute mit dem Namen «Overtourism weltweit, wenn Urlaub zu Page wird». In dieser Doku gibt es auch Einblicke in die Proteste gegen den Massentourismus, unter anderem in Barcelona oder Venedig. Eine Podcast-Empfehlung habe ich euch ja schon während der Folge gegeben. Das wäre Geschichten aus der Geschichte mit der Folge 308, wo sie sich mit der Geschichte des Urlaubs und Reisens auseinandersetzen. Das lohnt sich auf jeden Fall noch in Gänze zu hören. Zudem möchte ich auch kurz die Möglichkeit nutzen, mich bei Eckhard Schönherr zu bedanken. Seine Dissertation mit dem Namen «Infrastruktur des Glücks – Eine Bild-, Raum- und Infrastrukturgeschichte Mallorcas im 19. und 20. Jahrhundert unter der Berücksichtigung des Tourismus» war mir eine sehr hilfreiche Recherchegrundlage, sowie auch die Masterarbeit von Christina Roschger mit dem Titel «Wie viel Tourismus verträgt Mallorcas Wasser? Eine Analyse über Verbrauch, Versorgung und Verschmutzung». Das war also nun Folge 3 von Stadt, Land, Fluss und wie gesagt die letzte Folge aus dem Jahr 2025. Wenn ihr Themenwünsche für das neue Jahr habt, dann schreibt mir doch einfach eine Mail an stadtlandflusspodcast@gmail, alles aneinander geschrieben, oder auch einfach per DM auf Instagram oder Blue Sky. Wenn ihr jetzt bald in ein paar Wochen an eurem Weihnachtsfamilienessen sitzt, wäre dies auch eine super Gelegenheit, den Podcast noch einen Liebsten weiterzuempfehlen. Das stände jedenfalls auf meiner Wunschliste. Zum Jahresbeginn erwartet dann euch Folge 4, wo wir wieder in einem touristischen Gebiet unterwegs sind, aber dann wird der Fokus wieder auf der physischen Geografie liegen. Also freut euch schon auf die nächste digitale Exkursion. Diese Folge wurde im November im Studio von Radio Kanal K aufgenommen.